Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zurück oder am Start der Hörbar, wenn man so will. Die Mutter meines heutigen Gastes berichtet vom Moment der Geburt, er hätte nicht geweint und sei ganz ruhig geblieben. Dieses ganz ruhig bleiben, Sie hören es schon, wird seine Mutter nach der Geburt nur noch höchst selten erlebt haben. Denn wer von diesem Mann hier jemals gehört hat, der weiß um seine nie versiegende Energie, sein überbordendes Temperament, seine große Klappe und seinen Humor.
Hörbar Rust. Heute mit
Ross Anthony, 37, Sänger und Entertainer. Ross kommt im malerischen Örtchen Shropshire zur Welt. Ein von allen Seiten geliebtes Kind, frech und laut, ehrgeizig in der Schule. Es zieht ihn bald ins Rampenlicht und so studiert er Music, Dance and Drama und reüssiert in verschiedenen Musicals. 2001 erfüllt er sich seinen größten Wunsch. Ross wird Teil der Band Broses, die hervorgeht aus der Castingshow Popstars. Die Band ist inzwischen Geschichte, doch er mischt immer wieder irgendwo mit im Musikgeschehen. Lassen Sie sich ein auf eine ungewöhnliche Biografie. Wir sagen Welcome, nice to meet you. Ross Anthony, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Eben schon reingelacht in meine Antwort.
Oh, das finde ich total süß. Was? Ich finde es immer schön, dass Leute versuchen, immer auf Englisch mit mir zu reden oder mich anzukündigen. Das finde ich immer sehr nett.
Ach, weil wir jetzt gesagt haben, nice to meet you,
yeah, welcome. Ja, finde ich welcome, so. Nice to meet you. Dann fühle ich mich total wohl. Aber ich glaube, heutzutage rede ich viel mehr Deutsch als Englisch eigentlich. Ne? Meine Mutter sagt, wenn ich immer anrufe und ich rede, immer unterbrochen dann mit meiner Mama. Sie sagt halt, Ross, ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich die letzten halbe Stunde nichts verstanden habe, weil du nur auf Deutsch gesprochen hast.
Das ist deswegen erstaunlich, weil es in Deutschland oft so ist, aber vielleicht auch in anderen Ländern, die Dialekte haben, dass Menschen, gerade wenn sie mit den Eltern zu Hause sprechen, eigentlich wieder in ihren alten Dialekt verfallen. Also auch wenn sie ganz Hochdeutsch sprechen, sobald sie ihre schwäbischen Eltern anrufen und man sitzt dabei, denkt man, Mensch, wie redet der denn plötzlich? Ja, der schwäbelt ja hier. Und du sprichst also Deutsch. Wie träumst du denn eigentlich?
Jetzt mittlerweile, jetzt die letzten paar Jahre schon auf Deutsch.
Kann man das tatsächlich so trennen und
man
so sagen?
Man kann das nicht unzwitschen. Ne? Es ist einfach nur bei mir plötzlich passiert und jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass ich nur auf Deutsch träume halt. Ob das alles richtig ist, was ich dann sage in meine Träume, ich weiß noch nicht, aber aber es ist schon lustig, ne? Wenn man denkt, ich bin halt 100% Engländer. Ne? Ich komme aus Birmingham halt, das ist Mittel in England und die haben ein sehr starkes Akzent, ne? Und man würde denken, dass ich das schon immer noch drin habe, aber wenn ich zu Hause bin. Es ist ja Wahnsinn. Ne? Es dauert wirklich einige Tage, bis ich wieder dann reinkomme.
Okay. Also ich weiß erstaunlich viel über dich deswegen, weil du eine Autobiografie geschrieben hast, beziehungsweise es gibt eine Frau, die dich dazu ermutigt hat oder die an deiner Seite war und das mit dir aufgeschrieben hat. Du bist noch relativ jung, 37, da sagen viele,
Dankeschön.
Wie kommt er denn auf diese Idee? Aber tatsächlich hast du in diesem verdammt jungen Leben schon ganz schön viele Etappen hinter dir gelassen. Also du hast ein schnelles Leben gelebt und du hast viel ausprobiert, du hast viel gemacht, was auch dazu führt, dass du sicherlich jemand bist, der polarisiert. Es wird Leute geben, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben wollen oder bis jetzt noch nicht
halt
mit dir in Berührung gekommen sind. Und es gibt Leute, die du auf dich aufmerksam machen musst oder die vielleicht jetzt erst neugierig werden. Und es gibt unglaublich viele Leute, die du durch deinen Humor und deine liebevolle Art tatsächlich gewonnen hast. Und in diesem Buch sind viele Sachen näher aufgeschrieben, aufgezeichnet, Sachen, die deinen Lebensweg beschreiben, aber auch nicht nur heitere Momente. Also du hast auch über einen Missbrauch geschrieben, der dir passiert ist. Damit wollen wir jetzt nicht einsteigen. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber da sprechen wir gleich mal drüber. Ich habe dich vorher gefragt, ob das okay ist, weil die Art, wie du es in diesem Buch verarbeitet hast, sehr interessant ist und sehr typisch. Und deswegen würde ich das einfach gerne nachher kurz zum Thema machen.
Okay.
Damit warst du einverstanden?
Ja, natürlich.
Okay, gut, alles klar. So, und da ich dieses Buch nun gelesen habe... The Inside Me heißt es übrigens, weiß ich auch, dass du in einer, dieses Shropshire oder dieses Bridgenorth,
genau.
Wo du aufgewachsen bist, das muss so malerisch sein, wie bei Inspector Barnaby, stelle ich mir das vor.
Es ist genauso. Es ist wirklich, wenn man solche Serien angeguckt hat, es ist wirklich, es ist ein... das Bild wirklich, wie England ist, ne, wo ich herkomme. Und das ist das Schönste. Wenn man in Worpswede war oder halt in Aachen, früher wie Aachen ausgesehen hat, mit die kleineren Straßen, ne, und die ältere Häuser und so, das ist halt Bridge North. Und es ist, gehört zu einem Teil Shropshire, ne? Und es ist sehr ländlich und die Häuser sind auch klein und süß und schön. Und
es ist ganz grün, so viel Natur. Du bist... Ja, unsere Regel...
Warte, das war meine Mama. Ja, das unsere, war wirklich
warte,
meine Mama.
Dann musst du... Nein, nicht ausmachen. Warte. Die Regel besagt, wer während der Sendung eine Nachricht bekommt...
Muss vorlesen.
Ja.
Oh, wirklich?
War das denn wenigstens eine SMS?
Ja, das war eine SMS.
Emma eröffnet sie gerade. Was steht da jetzt?
Es steht hier einfach nur, dass meine Nachbarin hat sich gefreut, weil sie ist Friseurin und sie hat die Bunte aufgeschlagen und da war ich drin heute. Und sie hat gesagt, du hast es auf jeden geschafft in die erste Liga, weil du bist zwischen Reese Witherspoon und Liz Hurley. Ist das nicht schön?
Das ist schön. Aber jetzt musst du es ausmachen.
Ich mach das auch. Es ist jetzt weg.
Alles klar.
Wir gehen jetzt. Ich hab's total vergessen. Tut mir leid.
Das macht nichts. Wir gehen zu deinem ersten Song. Der kommt von Gabrielle, Dreams. Yeah, Dreams. Wofür steht das Lied?
Auch ich, als Kind fand ich Dreams immer schön, weil ich hatte sehr viele Träume. Die sind, gibt es immer noch viele Träume von mir, die noch nicht verwirklicht
sind. Zum Beispiel?
Ich wollte immer Model werden. Ich wollte viel mehr mit Kindern machen, mit Tieren machen, ne, um denen zu helfen. Ne? Mhm. Und das tue ich halt gerade, aber ich habe immer noch Ziele im Kopf und die möchte ich auch gerne erreichen. Ich möchte natürlich viel mehr Geld zusammenbekommen, um unsere Tierheim in der Nähe von wo ich wohne, in Treusdorf, noch mehr Sicherheit zu geben, dass die Tiere für die nächsten paar Jahre dann gut geht und so. Und da gebe ich nicht auf. Ich mache sehr viele Dinge. Ich habe so eine eBay-Geschichte im Moment, wo ich versteige meine Klamotten und was ich in Fernsehen angehabt hat und das Erlös dann, ein Teil, den Erlös dann geht an das Tierheim oder halt für kranken Kinder und so. Ich gebe auf jeden Fall viel zurück. Ich finde es schön. Es beruhigt mich, dass ich das auch machen kann.
Du bist ein viel besserer Mensch als ich. Ich habe gerade eine silberne Kommode in eBay stehen und das Geld will ich nur verwenden, um ein neues Regal zu kaufen.
Ehrlich? Nee, aber das Schönste für mich ist es wirklich, wenn ich sehe, dass Tiere erstmal gut geht oder bei Kindern halt, dass die ein Lächeln wieder ins Gesicht haben, obwohl die eine schwierige Vergangenheit gehabt hat. Ne? Ich würde auch nicht sagen, dass mein Leben immer toll und perfekt war. Ich habe auch eine schwierige Zeit hinter mir, aber ich versuche immer vorne zu gucken. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich immer gut gelaunt bin. Und vielleicht ein bisschen manchmal zu viel für manche Leute. Ich kann es verstehen. Ich bin ein bisschen wie ein Zappel-Philipp. Aber ich will, dass die Leute um mich rum gut geht. Ne? Und dafür habe ich für Dreams entschieden, weil ich glaube, dass jeder im Leben Träume haben. Und dafür, die müssen auf jeden Fall das in Sicht haben und versuchen, dahin zu gehen. Oh, wir sind wieder
oben. Oh, wir sind kleines Unschuldslamm. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Russ Anthony, seines Zeichens Entertainer, Musiker.
Heiße ich jetzt auf einmal Russ? Ich finde es immer so süß. Russ. Können wir das
Was so hab richtig? Ich gesagt?
Russ Anthony. Russ? Wer ist denn Russ?
Ich weiß immer noch nicht. Ich habe Ross gesagt.
Und jetzt hast du Ross. Jetzt hast
und vorher habe ich was gesagt?
Ross. Ich finde sie immer so toll. Ich finde sie so toll.
Ich sag das nicht. Ich bin jetzt verunsichert jetzt gerade. Wie auch immer. Du wurdest so geliebt. Also das entnehme ich diesem Buch, dass in dem auch deine engsten Freunde und deine Eltern zu Wort gekommen sind. Ja, in diesem Buch, in dem du über dein Leben schreibst.
Ich habe auch gesagt, bitte alle, die was für dieses Buch dann schreiben, sei ehrlich. Ich würde das auch drücken.
Es sind ja auch kritische Stimmen, es sind ja auch kritische Sachen gesagt worden. Also deine Freundinnen haben auch regelmäßig gesagt, ja, wir lieben ihn über alles, aber Mann ey, der kann auch nerven und der kann zu laut sein und boah, ist der manchmal dievenhaft und zickig und so.
No, so aber weit, so weit ist es gegangen.
Aber unterm Strich ist es vielleicht das, was mich am meisten beeindruckt hat und was mich auch so... gefreut hat, dass jemand so bedingungslos geliebt wird. Deine Eltern haben und deine Schwester auch, die du auch wirklich wahrscheinlich genervt hast früher, sie stehen alle hinter dir und sie haben alle so herzliche Worte gefunden, bei denen man merkte, dass die nicht gestellt sind, dass die nicht überlegt sind, sondern dass die wirklich aus dem Herzen kamen.
Aber ich habe ein sehr engeres Verbindung zu oder Verhalten zu meiner Mama und Papa und meiner Schwester auch. Ne? Ich liebe die wirklich abgöttisch und die sind meine Ein und Alles. Natürlich, ich bin verheiratet, ich habe Paul an meiner Seite und er ist auch mein Nummer Eins, aber es ist wirklich so, dass ohne meine Eltern hätte ich das nie geschafft, wo ich jetzt heute bin. Ne? Und ich bin sehr dankbar dafür. Die haben nie Steine in den Weg gelegt. Die haben wirklich gesagt, du musst auf jeden Fall dahin gehen, wo du unbedingt willst. Ne? Und wenn das bedeutet, dass du dieses Theaterrichtung nehmen möchtest, diesen Beruf auf einer Bühne zu stehen, dann unterstützen wir, bis es geht nicht mehr. Und das Ding war, was schön für mich war, dass meine Eltern haben wirklich versorgt, dass das alles, es ist nicht leicht, meine ich, in eine Dramaschule zu gehen. Erstmal musste...
Wir kommen da gleich zu, ja, noch aber, nicht so viel vorwegnehmen.
Nee, nicht so viel, aber ich wollte einfach nur sagen, dass meine Eltern musste das alles finanzieren. Und mein Papa hat richtig hart gearbeitet dafür, ne? Und er hat keinen Cent sozusagen übrig gehabt. Er hat alles in mein Leben versteckt und auch bei meiner Schwester, ne? Die haben immer alles für uns getan. Und ich wollte dafür nie aufgeben für denen, ne? Ich wollte immer zeigen, dass ich was erreicht habe dadurch. Einfach nur als Dankeschön, weil die sind so stolz. Und das ist das Schönste überhaupt. Ich könnte immer weinen wegen meiner Eltern, weil ich liebe die wirklich so sehr.
Ich glaube aber tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht sehr kitschig klingt, es ist nicht so wichtig, dass du in diese Öffentlichkeit gekommen bist. Ich glaube, sie wären auch stolz, wenn du einen Gartenbaubetrieb hättest oder wenn du als Förster arbeiten würdest. Ich glaube, sie wären immer stolz, so genau, wie sie klingen. Das, was sie sagen, ist das so bedingungslos, weißt du? Es geht nicht darum, ja, mein Sohn war Popstar oder ist Popstar oder hat so und so viele Alben verkauft, sondern Es ist eine schöne, bedingungslose Liebe.
Na, wirklich so. Aber das einzige Ding, was meine Eltern immer sagen, ist, dass die haben das Gefühl, die haben mich und meine Schwester weggeschickt in die Welt zu früh. Und dass wir beide, meine Schwester wohnt 4 Stunden von dem entfernt und ich wohne natürlich viel, viel weiter. Und die sehen uns dadurch selten, weil wir beide Gott sei Dank viel zu tun haben. Ne? Und meine Mutter sagt halt, sie sieht, wie ihre Freundinnen ihre Familie um sich rum haben und sie hat das nicht. Sie hat nur meine Pappe, was auch in Ordnung ist. Deswegen, dass ich lade sie immer viel hier rüber, weil ich will, dass sie das auch erlebt. Mhm. Weil sie ist natürlich und mein Papa auch, die sind der Grund, warum ich so erfolgreich bin. Weil die immer da war für mich. Ne? So. Und es ist nicht so aus Versehen. Ich weiß, dass man hart arbeitet, dahin zu kommen. Und das wollte ich immer unbedingt in meinem Leben machen, auf einer Bühne zu stehen. Und ich bin sehr dankbar, für dass ich diese Chance gehabt habe und dass ich immer noch nach so vielen Jahren dabei bin. Ne?
Ohne Oma Amy, also Muffy, wäre das ja auch nicht gelaufen. Du hattest also zudem auch noch eine Oma, die zwar sehr, sehr viele Enkel hatte, aber ich glaube, da hast du auch wieder so eine Sonderrolle gespielt. Oma Muffy zog auch irgendwann zu euch und ist auch eine Person, die dich sehr unterstützt hat. Es gibt ein Foto von ihr. Mm. Sie ist eine Lady.
Mm. Eine richtige Lady war sie.
Gewesen und selbst Schauspielerin auch.
Ja.
Und hat ihren kleinen Enkel tatsächlich darin bestärkt und unterstützt. Gab es denn noch ein anderes Interesse, das du gehabt hättest? Also hättest du theoretisch auch Architekt oder Psychologe werden können?
Psychologe, genau. In dem Sinne, meine Oma war wirklich, weil sie selber Schauspielerin war. Ne? Und sie hat auch einige Filme gemacht damals und viel andere Sachen. Ne? Sie hat gesehen, dass ich Talent sozusagen in diese Richtung hat. Und das hat sie immer sehr gerne unterstützt, weil sie wollte unbedingt, dass irgendjemand in der Familie diesen Weg denn auch nimmt, wie sie das gemacht hat. Na, und sie war immer so, Ross, du schaffst das. Ich sehe das. Es wird zu viele Leute, die kommen und gehen, aber du wirst auf jeden Fall da bleiben können, weil du hast das. Du kannst Leute zum Lachen bringen. Du hast Respekt für jeden Menschen. Ne? Und das ist, was die immer gesagt hat. Und ich glaube, die sind die Wörter, die immer mich begleitet hat ins Leben. Ne?
Kylie Minogue hat dich auch begleitet. Yeah. Du warst Fan, du warst so ein richtiger Teenie mit Postern auch. Hattest du auch ein Kylie-Poster?
Ich habe ein Kylie-Poster, ich habe Belinda Carlisle an der Wand. Ne? Die waren so toll und ich denke, ich glaube, die habe die immer noch. Ne? Die sehen ein bisschen anders aus heutzutage, aber ich habe solche Frauen wirklich geliebt. Ich fand Kylie super, weil es geht jetzt über 25, fast 30 Jahre ihre Karriere. Ne? Und man sieht, genau wie bei Madonna, wie sie sich immer neu etabliert oder inventiert, ne? Dass sie kommt immer wieder mit einem neuen Style zurück und sie sorgt für keine Schlagzeilen. Ne? Sie ist einfach, sie macht ihre Mucke und sie findet das schön und wir finden das schön und gut ist.
Du hast sie mal kennenlernen dürfen, da warst du so, so klein und zitterig und aufgeregt, dass du fast gar kein Wort rausgekriegt hast.
Ja, ich habe, so klein war ich auch nicht, aber ich glaube, ich war schon 27, als ich sie kennenlernte.
Du hast dich klein gefühlt, so war es
gemeint. Ja, oh sorry, okay. Klein gefühlt, ja. Und ja, ich habe eigentlich kaum was gesagt. Jemand anders muss für mich fragen, ob ich ein Foto mit ihr sie machen dürfte. Aber das Schönste war, ich habe eine von diesen wegwerfenden Kameras, ne? Mhm. Und ich habe den ganzen Tag nur Bilder gemacht von irgendwelchen Leuten, Prominenten und so. Und dann das letzte Bild wurde mit Kaidi gemacht. Und das war der einzige Bild, der im Endeffekt rauskam, ne?
Ach, ich dachte, nichts geworden ist.
Nee, es ist auch, das war der einzige Bild, wo es geworden ist, ne? So. Und ein ganz schönes Bild. Und das habe ich bei mir an der Wand hängen.
Und wir hören jetzt Kylie Minogue, Shocked.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Ross Anthony.
Ja. Zweite Runde sozusagen. Ne?
Zweite Runde, ganz genau. Du bist Asthmatiker.
Ja.
Hast du dein Spray dabei?
Ich habe mein Spray
immer
auch dabei.
Immer dabei wahrscheinlich.
Immer dabei,
ne?
Ja.
Hat man da mehrere Sprays, falls man mal die falsche Tasche, die falsche Jacke hat, irgendwie was in der Art?
Ja, ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile so 7 Sprays überall verteilt, weil ich nehm nicht immer die gleiche Tasche, ne? Und dafür habe ich immer eins drin. Und ich gucke immer fleißig drauf, wie viele dann ich übrig habe und bestelle die immer nach, weil ich habe immer Angst, dass ich irgendwann das nicht dabei habe. Und Asthmatiker haben natürlich viel schlimmere als viele andere. Ne? Man kann nicht so viel Sport machen, wie man denkt. Ne? Ich versuche wirklich fit zu bleiben, aber nach einer gewissen Zeit habe ich kein Atmen mehr und ich muss wirklich aufpassen, wie viel ich dann im Prinzip mache. Ne?
Erinnerst du dich an deinen ersten Asthmaanfall?
Ja, das war das Schlimmste überhaupt.
Wie alt
Gott
warst
sei
du
Dank,
da
war ich 11 und mein Papa war auch dabei und er wusste gar nichts, was mit mir los war, weil ich wurde ohnmächtig. Ne? Erstmal
einfach
ich,
so, hast du erst gehustet und dann...
Und dann musste ich den Fenster runter machen im Auto und dann habe ich gesagt, Papa, ich kriege keine Luft. Und dann auf einmal war ich weg. Ne? Und das Nächste, was ich erinnert habe, war, ich lag dann im Krankenhaus mit so einer, wie sagt man das so?
Atemmaske
drauf, genau. Und ja, das war ein großer Schock für meine Eltern.
Oh, für deinen Vater ja ganz bestimmt. Mhm. Also was, und er hat dich gleich ins Krankenhaus gefahren oder ja, hat er versucht, dich zu beatmen?
Nee, der hat mich sofort ins Krankenhaus. Wir waren auch Gott sei Dank nur in der Nähe. Und ich glaube, das war für den sehr schwierig und problematisch, weil es gibt keine andere in die Familie, die Asthma hat, ne? oder hatte. Ne? Und für ihn das war, und für die beiden war das ganz neu. Und ja.
Es ist ja so eine gewisse Unfreiheit, die du hast. Also mein bester Freund ist jetzt seit kurzem Diabetiker und muss sich da erstmal dran gewöhnen, dass er tatsächlich immer sein Insulin dabei haben muss.
Und wie meine Schwester. Meine Schwester ist auch Diabetiker.
Okay.
Ne?
Ja.
Und ich finde, das ist auch ein ganz schlimmes Krankheit sozusagen.
Absolut. Also mal abgesehen von den etwaigen schweren Folgeerkrankungen und der Umstellung des Lebens, die ja in gewisser Weise erfolgen muss, ist es diese wahnsinnige Unfreiheit, finde ich, nicht mehr ganz unabhängig durchs Leben marschieren zu können, ja? Also, dass du immer, du musst wissen, du hast dein Spray dabei. Wie lange kämst du aus, ohne das, wie oft musst du das
inhalieren? 5-6 Stunden.
5-6 Stunden.
Und wenn ich schlafe, natürlich den ganzen Nacht. Aber vorsichtig mache ich so immer so 3-4 Mal am Tag, ne?
Okay.
Ja. Aber ich muss sagen, wegen meiner Schwester und ihrer, Diabetes, ne? Es hat mich im Prinzip auch geholfen, ein bisschen mehr gesundlich so achten, was man isst, ne? Weil ich wollte nie Schokolade vor sie essen und so, weil ich fand das ein bisschen unfair, weil sie hat auch früher Schokolade geliebt und so. Und jetzt, wenn ich mit meiner Schwester unterwegs bin und wenn wir was essen, dann gucke ich schon drauf, dass ich eigentlich das gleiche esse wie sie, ne? Und fühle mich auch viel gesünder dabei. Ne?
Du bist ein lieber Junge. Du musst aber auch einiges wieder gut machen, weil du als kleiner Junge
ganz schlimm,
ganz pain
schlimm.
In the ass warst.
Das ist wirklich so.
Die arme Tracy.
Ich habe immer die Puppen von meiner Schwester genommen. Sie hat immer so Barbies, ne? Und sie hat immer diesen von früher, wo man die Haare rausziehen konnte.
Moment, man konnte die Haare verlängern. Das ist ein Unterschied.
Okay,
ja. Und dann sahen sie noch schöner aus.
Und das finde ich immer toll. Und erstmal habe ich das immer aus dem Fenster geworfen. Die ganze Barbie-Puppen fand ich immer schön. Und dann habe ich das entdeckt, dass man das rausziehen konnte. Dann habe ich das immer wieder abgeschnitten. Weil ich habe gesagt, als junger Puppen, das kommt immer wieder raus und wieder raus. Und einmal ging so, und war die Haare alles weg. Und meine Schwester war noch nicht happy, wirklich nicht happy, ne?
Nee, das war sie nicht und auch nicht, als sie anfing, erste Freunde zu haben. Und du, wie so ein Bullterrier, wohl offenbar immer geguckt hast, mit was für Jungs sie zusammen ist oder in das Zimmer gestürmt bist oder sie irgendwie geärgert hast. Oder
ja, nicht nur das. Sie hatte einen ganz tollen Freund eigentlich, der hieß Ian Rutter. Und die, also wenn meine Eltern weg waren, ne, die saßen im Wohnzimmer und ich kam immer und saß dazwischen. Dass sie nicht irgendwas machen konnte. Und meine Schwester war so, geh weg. Und ich war so, nee, warum?
Unglaublich. So, du warst kein Junge, der sich groß für Fußball oder für Schlägereien interessiert hat. Du hattest immer schon viele Freundinnen.
Ja.
Und das wiederum führte dazu, dass irgendwann die ersten Jungs anfingen, Schwuchtel zu sagen. Also dich zu beschimpfen oder dir Sachen hinterherzurufen. Du schreibst in dem Buch, sehr tapfer, sie wussten früher mehr als ich. Also, oder sie wussten damals schon mehr als ich, so ungefähr, weil du keine sexuelle Orientierung in irgendeiner Weise verspürt hast in dem Moment.
Das hat keine Rolle gespielt für mich. Ja, viele andere Sachen. Und mit 11, 12 hat man an andere Sachen interessiert. Ne? Ich habe immer gerne im Theater gespielt und so. Oder ich bin immer schwimmen gegangen oder Tennis gespielt, auch viel Sport gemacht und so. Aber ich habe das wirklich auch nicht wirklich verstanden, als ich 11, 12 war. Mhm. Wenn die Leute zu mir Schwuchtel gesagt hat oder Tunte oder was noch immer. Ich habe immer so... Ich verstehe das nicht.
Also du hast auch nicht gefragt oder du hast dich nicht, keine Ahnung, hast du zurückgerufen oder hast du das aber in Kauf genommen? Oder?
Da gab es immer so Jungs in die Schule, die immer gemobbt hatten oder gemobbt, wie sagt man das, gemobbt. Ne? Mhm. Und nicht nur ich kam in Frage, da waren viele. Mhm. Und dafür, ich war da ein kleiner Rache. Ne? Ich war immer jemand, der wollte immer das zurückgeben. Ne? Und dann habe ich immer die Taschen von denen versteckt und so. Oder wir waren auf dem Schiff und dann habe ich die Taschen über ins Wasser geworfen. Und so. Ich habe meine kleine Rache bekommen.
Die hast du bekommen. Du warst ein Störenfried in der Klasse. Du hast die Klasse, du warst Clown Rossi.
Ja.
Du hast die Klasse unterhalten.
Ich wollte immer Leute zum Lachen bringen. Mhm. Immer. Egal wie, egal wo.
Vielleicht nicht unbedingt die Lehrer, die teilweise kapituliert haben. Aber was ja erstaunlich dabei ist, dass du auch ein sehr ehrgeiziger Schüler warst. Also du wolltest auf gar keinen Fall schlechte Noten haben.
Nee.
Auch weil deine Schwester so gut war in der Schule?
Meine Schwester
vorher?
War sehr gut in der Schule, ja. Mhm. Sie war sehr gut. Und sie hat immer die besten Noten. Sie musste hart arbeiten dafür. Es war nicht, dass sie einfach die Noten bekommen hat. Ne? Sie war immer mein Vorbild und ich wollte immer so werden wie meine Schwester. Ne? Und da habe ich immer sehr hart gearbeitet und es hat im Prinzip dann ausgezählt. Ne?
Das hat funktioniert. Mhm. Wir machen jetzt einen kurzen Cut, nämlich für das nächste Lied. Das wird uns wahrscheinlich chronologisch ganz woanders hin katapultieren. Rise and Fall, Craig David und Sting. Mhm. Wofür steht das?
Wofür steht das? Ich finde, das ist eine super Mischung aus einem auch alten Lied von Sting und mit Craig David, der ist ein neuer Künstler sozusagen, nicht so neu, aber halt ich finde diese Mischung, was die daraus gemacht haben, so toll. Und ich habe immer sehr gerne Craig David angehört und immer noch. Ich finde seine Songs sehr schön. Mhm. Und Sting war auch einer von meinen Idolen, als ich jung war. Ne? Ich fand ihn immer super. Diesen Englishman in New York finde ich immer sehr schön. Ne? Sometimes in life you feel the fight is
over. Huch, wir sind ja schon wieder.
Oh, ich singe immer alles mit, ne?
Russ Anthony ist heute hier zu Gast. Er hat dieses Lied sich gewünscht, wie auch das nächste. Da sind wir jetzt noch nicht.
Okay.
Zurück in deinem Leben, du bist 11, 12 Jahre alt und genau wie deine Eltern, die in so Laiengruppen auch schon auf Theaterbühnen standen, hast auch du Theater gespielt. Du hast eben schon darüber gesprochen, das Theater of the Steps, da gab es eine Gruppe, Cornucopia, eine Theatergruppe, der du dich angeschlossen hast und da habt ihr ganz normal Stücke für... Gegen Bezahlung wahrscheinlich?
Richtig.
Oder, ja.
So vor 300 Leute haben wir immer gespielt.
Ach, dann doch so viel.
Und so, ja. Und die meisten Sachen, was wir gemacht haben, wurde auch selbst geschrieben, auch die Songs. Und wir dürfen unsere Input auch als Kind geben. So, es für uns war viel wichtiger, ne? diese Präsentation gut rüberzubringen, weil das kam wirklich von unserer Herzen, ne? Auch als Kind. Und ich habe super viel gelernt in auch einer kurzen Zeit.
In dieser Zeit fällt aber auch dieses dunkle Kapitel, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Es gab zwei Mentoren will ich sie nicht nennen, das waren Freunde deiner Eltern.
Die waren halt trotzdem Mentoren, ne, für mich. Ne?
Waren sie, würdest du doch sagen. Okay. Sie haben auch in dieser Theatergruppe mitgespielt. Erzähl,
genau.
Wie das war. Wie waren die? Haben die euch geleitet? Waren das eure Lehrer oder was haben die da gemacht?
Die haben mitgeleitet, die waren auch, die haben da gearbeitet im Theater und die haben im Prinzip über die ganze Kinder gekümmert.
Okay. Und das, also es war ein männliches Paar, die
genau.
Zwei waren zusammen.
Genau.
Und deine Eltern waren so gut mit ihnen befreundet, dass es überhaupt kein Problem war, dass du viel Zeit mit denen verbracht hast. Du hast auch immer wieder
Vertrauen.
Bei denen, genau. Du hast bei ihnen auch übernachtet. Das war also nicht ungewöhnlich.
Nee. Meine Eltern waren sehr offene Menschen, ne? Und die kamen mit aller klar. Die hatten sehr viele Freunde halt. Und auch meine Mutter hat sehr viele schwulen Freunde. Ne? So, das kam wirklich nicht in Frage. Sie hat wirklich gesagt, da würde nichts passieren. Und die haben sich super verstanden, ne? Und die kannten sich auch gut. So, man erwartet das nicht, was dann als nächstes passiert, ne?
Es war ein Abend, an dem die beiden ein bisschen betrunken schon waren und du bist mit zu ihnen nach Hause gekommen, warum? Warum bist du mitgegangen? Weil es normal war, dort zu übernachten? Oder?
Nee, wir haben alle ziemlich spät gearbeitet. Ich glaube, meine Eltern waren schon raus und die haben das schon mit denen abgesprochen, ob das möglich wäre, dass ich bei dem übernachten konnte. Einfach aus dem Prinzip, weil die könnten das nicht schaffen. Oder es hat sogar geschneit oder so irgendwas. Es war irgendwelche Gründe, warum die mich nicht abholen könnte. Aber ich wollte unbedingt dahin, ne, ins Theater. Ich wollte unbedingt das machen. Und und die waren beide leicht betrunken. Und dann fing das alles irgendwie dann an. Ne?
Du warst bei ihnen zu Hause. Also was ich jetzt beschreibe, mir geht es jetzt hier nicht darum, eine möglichst spektakuläre Geschichte offen zu legen.
Nee, das kann man natürlich dann lesen.
Man kann das lesen. Wir können das, oder ich würde es gerne zum Verständnis kurz, du kannst deine Worte wählen, ich kann das auch zusammenfassen, wie das für dich besser ist. Mir geht es eigentlich eher um das danach. Mir geht es um dein Gefühl, dass du davongetragen hast, was mit dir los war. Also die beiden waren zu Hause, ihr habt zusammen im Wohnzimmer gesessen und dann fingen sie an, dich ein bisschen zu streicheln. Und so ein bisschen zu küssen und du hast du warst irritiert und bist nach oben gegangen und hast dich ins Bett gelegt und hast gedacht, hast dem gar nichts beigemessen. Also hast jetzt auch nicht gedacht, oder auch weh, sondern hast gedacht, die sind betrunken.
Genau, so. In so einem Alter, man denkt nicht viel mit, ne? Und dann habe ich gesagt, oh, die machen irgendwelche Spielchen, ich gehe jetzt lieber ins Bett und gut war's. Aber das hat da nicht aufgehört, ne?
Du warst 12 Jahre alt zu der Zeit.
Genau, um den Dreh.
Du hast da oben im Bett gelegen. Zuerst kam einer deiner Freunde ja damals rein, die erwachsen waren. Wie alt waren die beiden Jungs?
Die waren so 25, 28.
Gut, erst kam der eine, dann kam der andere und dann haben sie beide an deinem Bett gesessen, haben dich berührt, haben dich gestreichelt und um es jetzt nicht zu so einer Kitschnummer werden zu lassen, du bist missbraucht worden.
Ja, genau.
Und dieser Part, den du beschreibst in dem Buch, ist, finde ich, man kann sich hineinversetzen, du hast auf diese Lavalampe geguckt, du hast geguckt, was diese Lavalampe für unglaubliche Kunstwerke macht. Das ist so, man kann sich einfach vorstellen, wie ein Kind, das überhaupt nicht versteht, was da jetzt gerade passiert, sich ablenkt, irgendwie eine andere Melodie hört, sich auf andere Sachen konzentriert, nur um sich nicht erklären zu müssen, was da jetzt gerade passiert.
Aber was ich ganz schwierig finde, ist, dass natürlich ein Kind erlebt so viel, aber diesen Moment, ne, ich kann das immer noch mit 37 so klar, ich habe das so klar im Kopf und ich weiß genau, was passiert ist, ne, oder was passiert wäre und es trifft mich immer, wenn ich darüber spreche, weil ich glaube, das ist nicht, ich spreche für viele Leute, ne, ich spreche nicht nur für mich selber.
Für sehr viele Leute, ja.
Und der Grund, warum erstmal nicht so spät mit die Geschichte rauskam, weil ich musste das innerlich verarbeiten. Und es ist nicht, dass es innerhalb ein, zwei Jahre dann passiert, dass man so freiwillig über das sprechen kann. Das dauert lang. Ich war erst 25, als ich meine Eltern gesagt hat. Und natürlich, und ich wollte dem auch nicht in den Sinn, dass die Sorgen macht damit, weil ich war schon alt, ich habe das innerlich verarbeitet und der andere Grund war, ich hatte Bock mehr, diese Leute zu unterstützen.
Oder sie zumindest zu decken. Ne?
Genau, also so. Und ich wollte wirklich andere Leute Mut geben, um zu sagen, es gibt eine Lösung. Es gibt Leute, die uns helfen. Natürlich, ich habe den schwierigsten Weg ausgesucht, weil ich nie mit niemand darüber geredet habe die
und
ganze Zeit.
Und das ist die Sache, die ich, bei der ich dich unbedingt, warum es mir auch so wichtig war, das jetzt hier zu thematisieren. Du bist so geliebt, so gehört worden von deinen Eltern, von deiner Schwester, von deinem Umfeld. Du hattest beste Freundinnen. Mhm. Deine Mutter hat unglaublich viel Verständnis für dich gehabt. Du bist also wirklich in einem warmen Nest hast du gesessen und bist mit allen Problemen zu ihnen gekommen. Ich zitiere dich jetzt aus deinem Buch. Ich vertraute meiner Familie. Noch nie hatte ich ihnen meine Gedanken oder Gefühle verheimlicht, doch jetzt schwieg ich eisern, von mir erfuhren sie nichts. Ich fragte mich, ob ich selbst schuld war an allem, ob ich Louis und Thomas unbewusst dazu ermutigt hatte. Das sind ja diese ganz klassischen Gedanken, die Kinder haben, wenn sie missbraucht worden sind, dass sie denken, oh weia, hab ich vielleicht noch irgendein Signal gegeben, dass es dazu erstmal kam? Und selbst Oder ich traue mich nicht, es meinen Eltern zu sagen, die glauben mir ja sowieso nicht.
Nee, die haben das auch gesagt. Die haben mir auch erzählt, es ist egal, wem du dann erzählst,
ach, das
die
haben
würden
sie gesagt.
Dich sowieso nicht glauben.
Das haben sie gesagt.
Und natürlich in den Alter, du erstmal, man schämt sich dafür ein bisschen. Ne? Man möchte nicht über solche Sachen sprechen, weil ich habe das auch nicht wirklich gewusst, was in dem Moment passiert ist. Ne? Ich war noch jung und es war nur nachhinein, wenn man mehr als Kind erfährt, dann man weiß, was die beiden gemacht haben, war nicht richtig. Aber dann ist es zu spät, darüber zu sprechen. Und ich hatte nur das Gefühl, dass die Leute mich auslachen würden.
Ist es denn dann zu spät, darüber zu sprechen? Ist es denn jemals, also ist es jemals zu spät, darüber zu sprechen?
Jetzt in einem nicht, aber das Ding ist, was mich immer trifft, man hat das Leben lang jetzt. Natürlich ist es immer in meinem Hinterkopf. Egal, wie ich versuche, das wegzukriegen, das wird nie weggehen. Ne? Und man fühlt sich immer noch manchmal dreckig. Egal wie schwierig das ist, das wegzukriegen. Man fühlt sich, dass man denkt hat, was habe ich getan? Was habe ich damals gemacht, um diese schreckliche Erfahrung zu bekommen? Ne? Ich war einfach nur ein Junge, weißt du, der wollte einfach ein Leben genießen und er war wie an alle anderen Kinder, der wollte nur spielen und so, und das ist mit mir passiert.
Ich finde es nur so, es bedrückt mich so sehr, dass selbst du mit einem intakten Elternhaus und mit so viel Verständnis, dass selbst du
es nicht geschafft hast, das
zu sagen und dich selbst dadurch zu erleichtern.
So kann Weil ich wollte meine Eltern vielleicht auch nicht enttäuschen. Und ich habe so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Das war der Grund, ich wollte das nicht stören, ich wollte dies nicht kaputt machen. Weil wer weiß, wenn passiert, dann hätten die mich vielleicht in ein anderes Licht gesehen. Und das, du musst verstehen, da war ich Kind. Und ist halt so, man denkt anders, als man jetzt denkt. Ne? Jetzt hätte ich das gewusst oder ich hätte jetzt viel anders gemacht, aber man denkt nicht so. Ne?
Es ist nicht so, dass ich dafür kein Verständnis habe, sondern es geht mir einfach darum, dass ich versuche, mich hineinzuversetzen, auch in Eltern, die sich sagen, was kann ich meinem Kind noch mitgeben? Was kann ich meinem Kind noch signalisieren, dass es irgendwann, wenn es mal passieren sollte, dass es sofort zu mir kommt. Was kann ich meinem Kind mehr geben als Liebe? Was kann ich meinem Kind mehr sagen als, du kannst mit allem zu mir kommen? Denn all das haben deine Eltern ja getan.
Ja, aber die haben das auch nicht geahnt. Ne? Man erwartet nicht, dass beste Freunde sowas tun.
Nee, klar.
Und dann passiert sowas. Ne? Und ja.
Gut, also vielen Dank, dass du dieses Thema hier angefasst hast oder dass wir darüber sprechen.
Ich habe kein Problem mittlerweile, über das zu sprechen. Und ich muss sagen, dieses Buch zu schreiben war für mich eine Erleichterung. Ich habe das alles rausgelassen und ich fühle mich jetzt viel besser damit. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich das Leben einfach nur genieße jetzt mittlerweile und warum ich selten schlechte Tage habe. Einfach nur, weil ich will niemand das Gefühl geben, dass die mit solcher Aktion gewinnt. Deswegen, dass ich immer gut drauf bin, dass ich immer Faxen mache. Natürlich, nicht jede Person findet mich gut, aber das ist halt mit jedem Menschen. Ne? Man mag einige, absolut. Man mag einige nicht. Aber ich will nicht Leute das Gefühl geben, dass die dadurch was gewonnen haben. Und ich weiß genau, dass einige Leute, die jetzt dieses Interview vielleicht anhören, die haben genau das gemacht mit anderen Kindern. Ne? Und die sollten auf jeden Fall nur vorsichtig sein, weil das kommt alles zurück.
Oder sie haben es selbst erlebt.
Genau. Und dafür habe ich auf jeden Fall Verständnis. Und ich würde nicht sagen, dass die Menschen sollten nie im Leben aufhören. Und die sollten nie das Gefühl haben, dass die schuld sind. Weil das habe ich für 20 Jahre gehabt. Ne? Das musste ich 20 Jahre durchziehen. Und ich will einfach nur Mut anderen Leute geben, um zu sagen, halt, man kann trotzdem ein vernünftiges, normales Leben führen.
Gut, ich würde sagen, wir spielen jetzt ein heiteres Lied. Kenny Thomas, Thinking About Your Love.
Yeah.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar, heute mit Ross Anthony, Sänger und Entertainer. Und das hier sind die Temptations, Law of the Land. Das ist immer der Moment, den ich liebe, wenn dann die Gäste sagen, das ist aber nicht von mir, die Leute glauben bestimmt, dass ich das ausgesucht habe.
Ja, aber nicht so in einen Ton. Ne? Ich habe gesagt, ich glaube, die Leute denken, dass das von mir ist. Ne? Hätte ich nie ein Leben ausgesucht.
Ich guck mal kurz auf deine Liste. Toni Braxton. Nein, das ist ein schönes
hallo,
Ding. Ja,
Toni
hallo,
Braxton.
Toni Braxton von dir.
Breathe
also,
again.
Ich möchte, gut, ich möchte also tatsächlich, ich sag das so selten an, weil ich natürlich die Stammhörbarhörer nicht langweilen möchte damit, aber es muss vielleicht mal wieder gesagt werden, ich steuere auch Songs zu jeder Sendung bei, nämlich immer die, mit denen die halbe Stunde anfängt, ne? Oder die volle Stunde. So, und das war eben ein Song von mir, die Temptations. Law of the Land. Zurück zur Musik und zum Leben meines Gastes, Ross Anthony. Du hast mit 14 angefangen, dein eigenes Geld zu verdienen im Meadow
Inn? The Meadow Inn.
Meadow
Inn.
The Meadow Inn. Und du hast in Tante Margarets Obstladen getroppt.
Richtig, genau.
Und du hast vorher noch, glaube ich, Zeitungen ausgetragen.
Genau.
Und
ja,
was ich so süß fand, dass deine Mutter irgendwann angefangen hat, dich zu fahren,
ja,
morgens.
Ich habe das, glaube ich, nur einmal mit dem Fahrrad gemacht und es war zu schwer, ne? Und dann habe ich Mama gesagt, oh, könntest du mir bitte helfen? Und dann hat sie das so gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, ein Jahr durchgezogen und dann, das war zu viel. Und dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht mehr. Das wurden immer mehr. Die Zeitung wurde immer größer und mehrere davon, weil viele Leute das bestellt haben. Und dann, es hat immer ewig lang gedauert, bevor ich die alle rausgeliefert habe.
Dass deine Mutter das, also ich glaube, als deine Mutter hätte ich gesagt, weißt du was, also entweder ich kriege die Kohle, denn ich fahre ja auch.
Hat sie auch genommen, glaube ich.
Eine liebende Frau. So, mit
sie
16.
Sie musste fehlmachen, meine Mama. Ne?
Das glaube ich. Mit 16 hast du das getan, was du auch jetzt im Moment verstärkt machen möchtest. Du hast deine Sommerferien verbracht mit einer Gruppe
behinderter Kinder. Ja.
Und hast den Sommer, hast du eine Sommerferien mit ihnen verbracht.
Ja, die komplette 6 Wochen. Das war so ein tolles Erlebnis. Es ist wirklich für mich so schön, das zu sehen, dass man wirklich anderen helfen kann. Egal, ob wie das rüberkommt. Ich bin jemand, der das gerne tut, ne? Und ich bin immer bereit, anderen zu helfen, wenn die das nicht so gut haben. Ich würde nicht sagen, dass behinderte Kinder das auch nicht gut haben. Die haben auch ein Leben und die werden auch versorgt, die meisten, ne? Aber ich will einfach nur meine Zeit investieren. Ich will meine Zeit geben für Leute, die vielleicht mehr davon bekommen kann und das genießen mit mir, ne? Ich hab so eine schöne Zeit. Ich würde auch nie vergessen. Wir haben so viel unternommen miteinander, ne? Wir haben viel Sport gemacht und dann sind wir auch gelaufen und geritten sind wir auch und das war so toll. Es war so eine Art Urlaub für die Kinder halt. Ne?
Mit 18 hast du deine Schule beendet und hast dich dazu entschlossen, dann doch mehr oder weniger deine Leidenschaft, die ja sehr früh schon in dir kochte und köchelte, auf die Bühne zu gehen, im Rampenlicht zu stehen, auch tatsächlich zur Profession zu machen. Und bist dann auf diese
Guildford School of Acting and Drama war das. Ja, und ich habe den Musical Theater Weg. Ich wollte unbedingt Musical Darsteller sein und dafür habe ich diesen Weg genommen, außer nicht nur rein schauspielerisches, ne? Ich wollte unbedingt auch tanzen und singen und alles Mögliche, das dazugehört, auch lernen. Ne?
Das hast du gemacht und es ist ein ziemlich harter Drill gewesen.
Furchtbar. Wir haben immer um 7 Uhr morgens so angefangen und die meisten seit erstmal um 7 oder 8 abends dann aufgehört, ne? Und wir haben wirklich viele Unterrichte am Tag. Wir haben, ob das Ballett oder Jazz, und dann haben wir schauspielerisches Unterricht, dann haben wir Gesangsunterricht und dann haben wir alles Mögliche.
Du hast gesagt, dass du das ohne Drogen nicht geschafft hättest. Irgendwie fühlt sich alles leichter an, das Leben, die Liebe, die Musik mit Speed. Das heißt, dass ein Teil deines Buches war auch eine Drogenbeichte.
Ja.
Du bist durch deinen damaligen Freund Chris an die Drogen herangekommen.
Ja.
Was jetzt gar nicht so besonders war, weil du schreibst, dass die meisten Leute es nicht ohne Drogen geschafft hätten, nicht ohne Amphetamine fit zu bleiben, diesen ganzen Rhythmus hinzukriegen. Das ist aber echt eine traurige Bilanz.
Oh, das ist eine sehr traurige Bilanz. Aber wie kann ich das irgendwie beschreiben? Es ist halt, Ich hatte Probleme genug, dass meine Eltern für alles bezahlen mussten. Ne? Und ich wollte unbedingt meinen Beitrag leisten. Und dafür habe ich immer abends, wenn ich mit der Schule fertig war, ich habe immer entweder in der Diskothek gearbeitet oder ich habe in London in der Disney Store gearbeitet, ne, abends, weil die haben immer noch bis 10 und manchmal bis 12 aufgehabt. Mhm. Ne? Und dann musste ich trotzdem am nächsten Tag fit sein. Ne? Und es ist eine totale furchtbare Ausrede und ich finde es auch nicht gut, dass ich das so sage, aber ich halt, ich glaube, ja, in dem Moment hätte ich das nie geschafft.
Du hast, ich weiß, was du gerade sagen wolltest, ja. Das war ein fürchterlicher Satz, den du so nicht stehen lassen wolltest, genau. Ohne hätte ich es nicht geschafft.
Ja, ne? Und das ist furchtbar, wenn man das so denkt. Und das ist dann Blödsinn, weil natürlich kann man das ohne Drogen schaffen.
Gerade du, der sich so durchgebissen hat, ich glaube, du hättest es wirklich ohne geschafft. Gut, ich kann mir das jetzt hier nicht rausnehmen, was weiß ich, aber du bist so von diesem Wunsch getrieben und besessen gewesen, dass ich glaube, wenn es jemand geschafft hätte, dann tatsächlich du, auch ohne Drogen, ich weiß es nicht.
Ja, das auch, aber du weißt, wie es ist, man ist in so eine Clique, ne, und alle anderen nehmen Drogen
es ist wahrscheinlich,
man denkt, es ist normal in dem Sinn, aber ist es natürlich nicht. Und nach in einem, ich war ein dummer Mensch, einfach dumm. Und
du hast in diesem Club gearbeitet, das hast du eben schon angesprochen, und es gab so ein einschneidendes Erlebnis, das dein Leben auch so ein bisschen verändert hat. Also du hast mit den Drogen aufgehört, als du merktest überhaupt, dass du mal eine Zeit lang pausieren willst, und ging gar nicht. Da merktest du bist abhängig.
Ja.
Und der Club, in dem du gearbeitet hast, war auch so ein bisschen Techno-Lala, und da ist es ja fast selbstverständlich, dass da auch synthetische Drogen kursieren. Und da gab es eines Abends einen Überfall. Mit einer Schießerei.
Yeah.
Da ist ein Mensch erschossen worden.
Genau vor mir. Ne? Und dann hat im Prinzip meine Augen aufgemacht und habe ich gesehen, wie er da lag, und Blut überall. Ne? Ich erinnere mich immer noch ganz stark an den Tag, und in dem Moment habe ich gesagt, das ist was, das war's für mich. Mache ich nichts mehr. Und es war wirklich ein Cut. Ich bin aus den Diskothek rausgegangen, nie wieder zurückgegangen, und habe ich mich von jeder verabschiedet. Und in dem Moment habe ich auch mit Drogen aufgehört. Ne? Und ich war nicht in dem Sinn abhängig an den Drogen. Es war diesen Leben, was man hat, darum, umherum. Ne? Und ich kann nichts dazu sagen. Das ist eine schreckliche Sache, und man sollte das natürlich im Leben nie machen, und ich würde das im Leben nie jemand empfehlen, Drogen zu nehmen. Das ist einfach fürchterlich, und man sollte auf jeden Fall wegbleiben.
Das nächste Lied, das wir spielen, das du mitgebracht hast.
Ja, das ich mitgebracht habe.
Aber ich glaube, da wären die anderen auch so drauf gekommen. Madonna.
Madonna, ja.
Deeper.
Deeper und deeper.
And deeper.
Weil ich habe das ausgewählt, einfach nur, weil es spricht genau, was diese Phase in diesem Diskothek, wo ich gearbeitet habe. Man kam irgendwie nicht von dieser Geschichte raus. Ich habe immer wieder versucht, rauszukommen von diesen Drogengeschichten und alles, aber man ist immer wieder reingefallen. Und es ist nur, wenn irgendwas so plötzlich passiert wie eine Schießerei, dass man denkt halt, ich muss auf jeden Fall mein Leben krass ändern, weil ich werde vielleicht auch so ändern. Und dafür habe ich für diesen Song entschieden.
Ja, hier ist heute nichts mit New Wave und Jungs, so melancholischer, so The Smiths oder so. Nee, heute geht's hier richtig.
Du hast doch gerade Gänsehaut, ne? So weit wird man nicht gehen.
Nein, so weit würde ich auch nicht gehen. Obwohl ich ja auch viele Songs von Madonna gut finde, so ist es ja nicht. Ross Anthony ist heute hier zu Gast. Und es ist gar nicht mehr so weit hin zum nächsten Song, sehe ich gerade.
Ehrlich?
Von wem kommt der denn? Von Toni Braxton. Na, dann ist es jetzt ja wohl an der Zeit, Freundchen, dass wir über deinen Mann sprechen.
Ja.
Über Paul.
Endlich kommen wir zu das beste Teil meines Lebens. Ne?
Naja, das sagst du, weil das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Du sitzt also, auch hier irgendwo da hinten.
Ja, er sitzt hinter der Glaswand, der tolle Mann. Genau.
Oh, ja.
Er ist Opernsänger, ja. Und wir hören am Ende der Sendung ein Lied, das von einem Album kommt, das ihr jetzt gerade zusammen gemacht habt. Dazu musst du mir gleich noch mehr sagen. Ihr habt euch kennengelernt, wie schön, jetzt kommt nicht übers Netz, ja, sondern über Menschen, über andere Menschen, die sich vorgestellt haben, Freunde.
Genau.
Und es war keine Liebe auf den ersten Blick. Obwohl ich bei dir mal denken würde, wenn du dich verliebst, dann gleich auf den ersten Blick.
Ich will das immer so sagen, dass es ist, aber ich glaube, bei mir war das doch auf den ersten Blick.
Doch.
Ja. Aber
du willst ein bisschen cooler wirken. Ja, du willst endlich mal wieder wie jemand. Du möchtest wie jemand sein, der sagt: Ach, weißt du, ich lass mir ein bisschen Zeit und lerne einen Menschen auch erst mal kennen. Aber eigentlich hast du in Flammen gestanden.
Ich war
gestanden.
Sofort in ihm verknallt.
Paul, hast du das gewusst?
Ja, ja, guck mal, dein Lächeln.
Er lächelt, aber er nickt
der
überhaupt
weiß
nicht.
Es genau. Ja? Und der ist ein toller Mensch. Ich bin nicht der Einfachste, ich weiß. Und
wie bist du denn?
Ich habe
viele
Macken.
Beschreib dich mal selbst. Was sind denn deine Macken?
Ich bin sehr pinnerlich.
Zum Beispiel?
Wenn man der Film mit, wie hieß sie nochmal, Julia Roberts gesehen hat, auf Englisch heißt das Sleeping with the Enemy.
Der Feind in meinem Bett.
Ich bin genauso. Alle aber Dosen, muss so, die Etiketten muss alle vorne stehen im Schrank und so. Und ich bin sehr pinnelig. Ich finde das furchtbar, wenn jemand geduscht hat und es immer noch ein bisschen Haare in die Dusche hat.
Nee, das mag ich aber auch nicht. Das finde ich aber auch nicht schön.
Ich habe sogar eine ganz tolle Putzfrau, sie kommt wochentlich und bleibt immer 8 Stunden, bis alles fertig ist. Ich bin schlimm, aber nicht nur das, ich bin auch sehr geduldig, aber ich sprich vom Herzen.
Du bist geduldig.
Ja, doch. Ich bin geduldiger Mensch, aber ich sprich schon von Herzen und manchmal, was ich sage, ist nicht immer richtig.
Darf ich mal ganz kurz, Paul?
Ist
er wirklich geduldig? Ist he a patient person? Manchmal? Habe ich richtig Lippen gelesen?
Ja, manchmal.
Er wollte dich jetzt aber auch nicht reinhauen.
Nee, der ist nicht immer dabei, ne? Ich bin geduldig, wenn ich alleine bin, weil ich kann alles machen, was ich will.
Paul ist dein Ruhepol. Ja. Ihr habt 2001 geheiratet. Oder habt ihr euch kennengelernt oder geheiratet?
Wir haben uns 2001 kennengelernt und 2006.
Ein Jahr später
nee, 2006 erst geheiratet.
Ach, guck mal.
Ja, und jetzt sind wir mittlerweile fast 10 Jahre zusammen und 5 Jahre verheiratet.
Und wie ist es so als
Ehemann?
Und
es funktioniert auch in so einer Beziehung. Ne?
Ja, das scheint so. Aber ihr führt auch, du hast es eben angedeutet, ihr führt eine monogame Beziehung.
Ja,
das ist wichtig. Ja, es ist nicht selbstverständlich. Nicht für hetero Paare, aber auch nicht für homosexuelle Paare. Also das ist ja oft so tatsächlich, dass man sagt, es ist eine offene Beziehung, aber wir lieben uns sehr und sind füreinander und hin und her.
Bei euch? Nee, bei uns ist es nicht so, nee.
Okay, und der Song, den wir jetzt hören, und ich finde mich so doof dafür, dass ich bei Toni Braxton immer an diese geplatzten Implantate denken muss. Also das Letzte, was ich von Toni Braxton im Kopf habe...
Nee, sag das nicht, weil das will ich auch nicht haben. Jetzt hast du dieses Bild von mir ein bisschen ruiniert jetzt gerade, ne? Jetzt, hallo? Paul?
Ich finde sie... Eine tolle Frau.
Oh,
ich habe nur irgendwas.
Das
ist 100 Jahre her. Mein Gott, das ist da war die noch gar nicht verheiratet. Da ist sie in den Flieger gestiegen und ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Da muss während des Fluges.
Irgendwas ist geplatzt oder
ja,
was?
Ja, irgendwas ist gut. Also wenigstens eine Brust soll angeblich geplatzt sein, aber ich weiß es nicht. Und
hat sie das aufgeblasen oder was während der Flug oder
das
so?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke, ihr Leben hat sich auch verändert. Sie hat jetzt 2 Kinder und singt nicht mehr so viel leider. Sie hat ja eine ganz schöne Stimme.
Ja, aber sie hat jetzt von neuestem ein Album rausgebracht, was ich auch super finde.
Ja.
Bei Toni Braxton habe ich für diesen Lied entschieden, einfach nur weil sie hat eine bekannte Stimme und sie hat mit ihren Songs oder ihre Songs hat in meinem Leben eine große Bedeutung. Ne? Die haben den sozusagen angeprägt, mein Leben. Ne? Das ist ein Teil, ich verstehe, woher sie kommt.
Und euer erstes Date, dein erstes Date verbindest du mit diesem Song.
Genau, wir sind nach Brighton gefahren mit dem Auto und da ist dann dieses Song, wurde auch gespielt.
Euer erster Kuss?
Nee, der erste Kuss kam viel später.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zurück zur letzten halben Stunde mit Ross Anthony.
Yes.
Ist zu Gast.
Ich bin
hier noch
da.
Ja, ich wurde angehalten, ganz häufig zu sagen, wer Gast in dieser Sendung ist, weil die Leute ja immer nur ganz kurz zwischendurch einschalten und dann wieder im Auto sitzen und dann wieder aussteigen und so.
Aber ich muss sagen, du sprichst meinen Namen sehr gut mittlerweile raus.
Noch sind wir hier nicht durch, Freund.
Oh mein Gott, ist ein Hund hier. Es ist wirklich ein Hund hier, übrigens.
Na klar, das wissen die Menschen doch. Eddie, sag hallo. Ja, hallo. So, es gibt noch 3 dicke Themen.
Ja.
3 dicke Dinger,
ja.
Über die ich mit dir reden möchte.
Die ich in mein Leben gemacht habe.
Das letzte kommt auch chronologisch dann zuletzt, das ist nämlich das Album.
Ja.
Dazwischen kommen noch 2 Sachen, die so Signalworte sind. Und die einen werden sagen, ui, und die anderen werden sagen, Igitt, Schock, Broses. du, wirklich viele Leute werden es unter Umständen gar nicht wissen, also mhm. Radio 1-Hörer, würde ich jetzt mal sagen, haben jetzt nicht unbedingt die Affinität, Popstars geguckt zu haben. Das macht sie nicht besser und nicht schlechter. Nee. Ich glaube nur einfach, dass die Schnittmenge jetzt nicht so riesengroß ist.
Aber die haben bestimmt ein paar Mal unsere Lieder angehört, ohne das zu wissen.
Bestimmt. Mhm. Du mit deinem Wunsch, Popstar zu werden, schon sehr früh, ja. hörtest von dieser Sendung Popstars, aus der in der ersten Staffel die No Angels hervorgegangen genau. sind. Das wird jedem ein Begriff sein. Und das ist wirklich die, das kann man gar nicht glauben, ja, aber es muss wohl stimmen, jemand muss es nachgerechnet haben, die erfolgreichste Girlband damals. Die
Deutschlands.
Haben, Deutschlands, mhm. ganz genau. Die mhm. haben unglaublich viele Alben verkauft,
wirklich
wahnsinnig viel.
Ne?
Und diese Sendung, also diese Castingshow Popstars, wurde im nächsten Jahr fortgesetzt. Diesmal wurden nicht nur Mädchen gesucht, sondern Mädchen und Jungs für mhm. eine gemischte Band. Du hast davon gehört und hast dich beworben, wie auch 11.000 andere.
Richtig, über 11.000 war das, genau.
Unglaublich. Eingeladen wurden dann 2033 Teilnehmer
mhm.
zu den
Recall.
Auditions,
mhm.
wie man, glaube ich, sagt, zum
genau.
Vorsingen. Und auch du warst dabei und wurdest, kamst dann in diesen Recall. Das Wort kenne ich inzwischen auch. So ist es ja nicht. Ja? Das heißt, du wurdest wieder vorgeladen. Du durftest das in die nächste Runde. Ne?
Mal antreten, genau.
Fass mal in deinen Worten zusammen, wie das war.
Ganz einfach. Ich hatte nie gedacht, dass ich irgendwann in so ein Band kommen würde. Und dafür habe ich das auch Spaß gemacht am Anfang. Ne? Und ich bin da hingegangen, war schon gut vorbereitet, habe ein paar Songs gesungen und dann bin ich eine Runde weitergekommen. Haben wir immer dann ein bisschen so, ah, super, war eine Runde weiter, weißt du, von 11.000 irgendwas sind wir jetzt unter den letzten 6.000 oder irgendwas. Und dann habe ich weitergemacht und dann... Ja, irgendwann dann wurde es mir klar, dass, oh mein Gott, doch, vielleicht habe ich doch eine Chance. Weil ich habe gesungen, die fanden das immer gut, die haben ein bisschen Kritik abgegeben und so, wie ich mich verbessern konnte. Und dann bin ich wieder eine Runde weitergekommen. Mein Problem war, ich hatte immer gedacht, ich wäre zu musical, dass ich nicht so eine poppige Stimme mhm. haben würde, ne?
Mhm.
Und dann ging das nach, war das Ibiza? Ja, Ibiza.
Es gab so einen Workshop. Also du hattest damals eigentlich ein Engagement. Du hast in verschiedenen
Richtig.
Musicals gespielt
genau.
und da war gerade Hair angesagt.
Genau.
Und im Grunde sollte diese Premiere stattfinden. Und zeitgleich dazu gab es diesen Workshop auf Ibiza, wo dann die letzten 50, glaube ich.
Genau.
Die letzten 50
oder 36
wurden,
war das.
Wie auch
ne?
immer,
mhm.
wurden dann dahin gekarrt. Das wurde ja alles vom Fernsehen begleitet. Man
ja.
muss also nicht denken, dass das jetzt hier nachgelesen wurde, sondern es gab dieses Popstar-Format,
mhm.
besteht auch darin, dass diese ganzen Schritte verfolgt werden. Also
mhm.
man kann dann Sendung für Sendung sehen, wie es weniger und weniger und weniger werden, wie die Leute dann zu Workshops fliegen, wie sie rausfliegen, wie sie schreien vor Glück, wenn sie weiterkommen. Du hast es geschafft, du kamst unter die letzten, dann jetzt aber auch wirklich 8 in einen Loft, ne?
Genau,
nach München.
Die letzten 8, genau. Und dann von da raus wurden wir 6, ne? Und dann kam dann, oder war Broses dann
ja,
geboren.
Ja, war Broses. Und was dann geschah, ist, glaube ich, für jemanden, der sowas nicht erlebt hat, auch gar nicht nachvollziehbar. Ne? Also es ist
nee.
Ja im Zeitraffer geschehen. Es war jetzt nicht eine Karriere wie die von Udo Jürgens. Ich weiß, mir hätte jetzt nochmal ganz anders einfallen können, aber ist nicht. Dass man sagt, über viele Jahrzehnte und gewachsen und konstant, sondern...
Es war plötzlich da.
Dieser
Erfolg war plötzlich da, weil so viele Leute zugeschaut haben. Ne? Und ich bin immer noch erstaunt, dass ich das geschafft habe. Aber wirklich nach so vielen Jahren, ne? Und es war so eine wunderschöne Erfahrung mit Broses. Wir haben so viel in so einer kurzen Zeit, obwohl wir schon 4,5 Jahre zusammen waren, ne? Das ist schon für so ein Band eine lange Zeit, ne? Wir haben viel erreicht, wir haben Bambi gewonnen, Bravo Otto, Komet.
Ihr habt ganz viele
alles.
Auszeichnungen mhm. bekommen, tatsächlich. Also
und wir haben ungefähr innerhalb die 4,5 Jahre 4,5 Millionen Platten verkauft. Ne? Das ist auch nicht wenig. Ne?
Nee, das ist nicht wenig. Es ist natürlich, klar, es ist eine unglaublich strukturierte Marketingstrategie dahinter. Ne? Also
ja.
da wird ganz genau, da weiß man ganz genau, du hast dich in diesem Buch, du bist kein Nestbeschmutzer geworden, du hast dich in diesem Buch nicht negativ darüber ausgelassen, aber
Nein.
du hast schon hier und da auch angedeutet, die wussten ganz genau, wie man es macht und wie man euch einzeln und als Band positioniert. Also du warst plötzlich 3 Jahre jünger, wurde dir empfohlen.
Ja.
Du warst plötzlich nicht mehr homosexuell, wurde dir empfohlen. Also es gibt ganz bestimmte Labels, die man dann plötzlich hatte
und mit denen es funktionierte? Nicht, nee, die haben mich gefragt, ob ich rauskommen möchte am Anfang, um zu sagen, dass ich schwul bin. Aber ich fand das nicht nötig erstmal, weil wir waren gerade ein Band geworden, ne? Und ich wollte unbedingt, dass die Leute uns erst kennenlernen, für wie wir sind. Und ich wollte unbedingt,
na,
dass...
Wie ihr seid ja eigentlich nicht. Denn du bist ja nun homosexuell, du hättest es ja gleich sagen können.
Nein, das nicht, aber ich wollte man nicht... beobachtet, nur weil ich schwul bin. Mhm. Ich wollte, dass die Leute erstmal unsere Musik anhört, okay, und sagt halt, es, mhm, war eine coole Band. Ja, mhm, da kaufe ich mir das. Mhm. Ne? Und nicht immer bezogen, ob jemand schwul ist oder lesbisch oder so. Ich habe gedacht, das sollte die Leute nicht interessieren. Mhm. Das habe ich gemeint. Ne?
Okay.
Und dafür haben wir erst entschieden, 4 Jahre später dann mit der Geschichte rauszukommen. Ne? Und natürlich dann war dann Paul an meiner Seite und das hat sich dann alles super gepasst. Ne?
Was ich so beeindruckend finde, ist, ihr seid dann sozusagen fertig designt. Das soll jetzt gar nicht so böse klingen, wie es vielleicht klingt. Ihr geht auf Start, ihr donnert los und innerhalb der ersten...
3 Tage, glaube ich.
Unglaublich. Also es gab diesen ersten Hit, I Believe, verkaufte sich in der ersten Woche.
Baby, I believe that you were meant for me. And if there's somebody, then baby, I believe that somebody is you and everything I do. 'Cause baby, I believe in you.
Das war schön. Das war der Song.
Hast du auch nicht erwartet, ne?
Habe ich nicht erwartet. Verkaufte sich in der ersten Woche fast 800.000 Mal, insgesamt 1,5 Millionen Mal.
Genau, von der ersten Single. Ne?
So ging es los, hochgeschossen und genau das erlebt. Du hast, man ist plötzlich Star, weil man zu einem Star gemacht wird. Mhm. Man wird hofiert, auf VIP-Partys geflogen, geladen. Man wohnt schön, man isst schön, die Presse ist immer dabei. Du hast das sehr genossen, es gäbe
sicherlich... Aber wirklich, und es ist genau, wie ich das vorgestellt habe. Ne? Wir sind immer so Business Class geflogen, wir haben die schönsten Hotels, wir wurden immer super angenommen, ne, von den Menschen und so. Wir haben eine tolle Zeit gehabt und ich kann nichts in dem Sinn schlecht über Brosis was sagen, weil ich hab's genossen. Ich hab das wirklich. Mhm. Wir wussten schon, dass irgendwann das ein Ende hat. Einfach nur, weil wir waren wirklich jeden Tag unterwegs und jeden Tag in eine andere Stadt. Wir sind überall geflogen, manchmal sogar 3-mal am Tag, ne, geflogen. Das war viel. Und nach 4,5 Jahren hatten wir keine Energie mehr. Wir haben nichts mehr. Wir waren fertig.
Es gab ja auch innerhalb der Band gab es ja auch Konflikte.
Ja,
also das heißt völlig
normal,
unterschiedliche,
ne,
musikalische Tendenzen. Ja. Was natürlich in der Band, abgesehen von den menschlichen Konflikten, die da sein können, ist es natürlich schwierig, wenn die Leute untereinander in verschiedene Richtungen wollen. Also es gab 2 oder 3 ja, Bandmitglieder, die eher so ein bisschen Hip-Hop
so
oder Rap wollten. Du vielleicht eher Balladen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass dieses Format dann auch jedes Jahr ein neues Ei ausbrütet. Also es kommen dann neue Bands nach.
Nee, aber ich muss sagen, wir haben es gut gehabt, einfach nur, es war immer noch, diese Popstars-Geschichte war immer noch ziemlich neu. Wir waren die 2. Gruppe und die Leute nach den No Angels hat richtig Lust, noch eine Staffel zu sehen.
Okay.
Danach natürlich hat es 2 Jahre gedauert, bevor die nächste Popgruppe kam. Und dann natürlich war die Interesse ein bisschen so geringender. Ne? Mhm. Und dann war das wieder Popstars und so. Aber wir haben echt Glück gehabt, Gott sei Dank. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg genommen habe. Einfach nur, weil ich habe selber versucht, an Plattenfirmen was abzuschicken. Ne? Ich habe selber Sachen aufgenommen, wurde immer zurückgeschickt. Mhm. Ne? Habe nie die Chance gehabt. Und es war meine Chance. Mhm. Und wenn Leute mich sagen, sollte ich ein Castingshow mitmachen, dann sage ich immer ja.
Mhm. Okay.
Weil man hat gesehen, guck mal, Leona Lewis, ne? Sie kam auch aus einem Castingshow.
Ja, auch und Britney Spears.
Genau, Britney Spears.
Justin Timberlake. Christina Aguilera.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Die größten Superstars kommen alle aus einem Castingshow. Ne?
Und auf jeden Fall aus einer Zeit, in der Castingshows noch was ganz Besonderes waren. Und das Thema jetzt anzufassen, würde zu weit führen. Ich hätte zwar Lust, mit dir darüber zu sprechen, aber dann hätten wir keine Zeit mehr für... das nächste dicke Ding, das ich nicht auswalzen möchte, aber ich möchte es auf jeden Fall ganz kurz ansprechen. Du warst, weil ich kenne sonst niemanden, du warst im Dschungelcamp.
Ja, war ich.
Also auch da ist ein Format, dass das moderne Fernsehen geboren hat und das viele Kritiker und Gegner auf den Plan ruft, aber auch immense Einschaltquoten hat. Also mindestens die Hälfte derer, die sagen, Horror und niemals, gucken es dann irgendwie
trotzdem
doch
zu.
Aus welchen Gründen auch immer. Ich finde es auch völlig legitim zu sagen, es ist eine super Sozialstudie. Es ist egal, warum man es guckt. Ich glaube, viele Leute machen es dann doch. Du warst, was hat dich dazu bewogen? War es die Kohle oder war es die Aufmerksamkeit oder wolltest du dir was beweisen? Was war es?
Ja, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ne? Natürlich war das die Kohle. Das war wirklich die Erfahrung. Ich habe das immer jahrelang in England verfolgt, ne? Und in England werden die Stars gefeiert, die da reingehen. Ah, aber ja. Wirklich. Mhm. Und jeder 10 Kandidaten, die da reingehen, oder Prominenten, die haben eine große Chance auf eine große Karriere. Und wer möchte nicht als kleiner Prominente in Rampenlicht stehen? Mhm. Und so lang wie möglich, ne? Und ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Es war schwierig für mich. Am Anfang habe ich nur geweint. Ich fand das unerträglich.
Du wolltest dritten Tag, glaube ich, aussteigen.
Ja, ich wollte auf jeden,
ne,
Fall gehen. Ich hatte keine Verbindung zu meinem Mann, zu meiner Familie. Ich hatte kein Internet, kein Handy. Ich habe nichts gehabt, ne? Und ich habe nur diesen 9 anderen Menschen neben mir. Und ich kannte die nicht, ne? Und dann habe ich sehr lange mit dem Psychologe gesprochen und er hat gesagt, wenn du noch mal ein paar Tage durchziehst, dann würdest du sehen, dass das leichter wird. Mhm. Und es war super für meine Ängste, ne, über meine Ängste rauszukommen, einfach nur, weil ich hatte Ängste wegen Ratten, wegen Spinnen und so. Und mittlerweile ist es wirklich alles weg. Das ist überhaupt kein Problem mehr, ne?
Du bist, ich glaube, niemand ist in dieser Staffel so oft gewählt worden für diese Dschungelprüfung wie du. Du musstest 5-mal ran. Was ich ja so schwierig finde, ist,
ich glaube, die Leute haben echt geliebt, mich leiden zu sehen.
Das ist so komisch, weil du ja jemand warst, der sowieso sehr emotional war. Du hast viel geweint. Du hast so dein Innerstes nach außen gekehrt. Das ist ja eigentlich könnte sowas ja im besten Fall den Beschützerinstinkt des Publikums auslösen. Was aber passiert ist, dass das Publikum eher so ein bisschen vielleicht schadenfroh ist oder dich leiden sehen will. Wie hast du dir das denn erklärt? Ich finde das eigentlich sehr, sehr bedrückend.
Aber ist das nicht schön? Wer kann im Leben sehen, dass die 253 Mückenstiche hat, dass die in freier Natur geschlafen hat und ein Krokodilpenis gegessen hat?
Du hast einen Krokodilpenis gegessen? Also ich wusste irgendwas.
Und ein Känguru-Anus. Und war das nicht toll? Ich sage dir eins, das hat es überhaupt nicht geschmeckt. Und wenn die das wissen wollen, wie es ist, dann müssen die nur mein Buch lesen. Haben die alle in Thema-Dateien. Ne? Nee, aber das war ein tolles Erlebnis. Und daraus habe ich auch ein paar super Freundschaften auch
zum gehabt. Beispiel zu?
Ich habe eine super Freundschaft mit, oder ein super Verhältnis zu Michaela Schaffrath.
Der Ex-Gina White.
Das sagt man nicht.
Die war vor vielen Jahren schon mal hier, ich darf das sagen.
Ja, Michaela Schaffrath
ist sie. Das ist eine sehr freundliche
Person. Super Frau. Und dann zu Isabel Edwardsen, wenn wir uns sehen, freuen wir uns tierisch. Eigentlich habe ich kein Problem mit allen, ne? Auch zu Lise Bundt habe ich Kontakt, zu Eike Immel,
okay,
noch
alles
zu Björn Schimpf, alle sind dabei.
Es hat dich auch nicht, tatsächlich, letzte Frage dazu, es hat dich auch nicht fertig gemacht, dass diese ganzen, wenn du, nee, anders, nee, die Frage, die streiche ich, die finde ich gar nicht so interessant.
Ich hatte nichts zu verlieren.
Du hattest nichts zu verlieren?
Nichts.
Okay, und wenn du jetzt die letzte Staffel hast du dir mit Sicherheit angeguckt. Ich würde mir das, wenn ich da selbst drin gewesen wäre.
Ich bin ganz froh, dass ich in die anderen Staffel war.
Hättest du es nochmal gemacht, wenn du so siehst, was... Nee, ne?
Nee.
Du hast dir das danach doch bestimmt angeguckt, was sie da zusammengeschnitten haben aus deiner Staffel. So, was sie da gemacht haben. Wie war es für dich, das anzusehen, was du da erlebt hast?
Ich habe mich nur ein bisschen geschämt über, wie ich aussah, mein Körper halt. Aber sonst war das okay.
Kein Finish im
Haar. Ich war schon ein bisschen dick, ne?
Kein Glanzfinish.
Nee, ich hatte keine Produkte im Haar gehabt. Ich hatte so 3 Tage Bart und mein Bauch wurde immer kleiner. Das war auch schön, ne? Als ich rauskam, habe ich 10 Kilo abgenommen. Oh. So in dem Sinn hat Dschungel auf jeden Fall was für mich gebracht. Okay, mittlerweile habe ich 20 Kilo zugenommen, aber ist nicht schlimm.
Quatsch.
Man sieht das nicht, ich trage immer schwarz.
So, jetzt das letzte
dicke Ding. Aber ich war noch nicht
fertig. Alles, was du jetzt sagst, geht von deiner Zeit für das Album ab.
Okay.
Und deswegen wirst du jetzt,
dann müssen wir auf jeden Fall aufhören.
Wir müssen aufhören, so. Du und Paul.
Ja.
Paul ist Opernsänger.
Opernsänger.
Ja. Ich hab's vorhin schon gesagt. Ihr habt euch jetzt zusammengetan.
Ja. Wir haben immer regelmäßig für die letzten 6 Jahre immer Auftritte gehabt, wo wir zusammen gesungen haben und wir haben bei Galas gesungen und so auf Galas und dann haben wir entschlossen, wegen unserer Fans, weil die immer gefragt haben, wann oder können wir endlich Musik von euch haben, so als
zusammen,
Duo. Zusammen, ja. dann haben wir gesagt, oh, es ist keine schlechte Idee. Wir sind dann ins Studio gegangen. Wir haben super Freunde in England, die auch Produzenten sind. Und die haben Leute wie Il Divo oder Catherine Jenkins produziert. Und die haben gesagt, ja, wir würden gerne mit euch dieses Experiment so ein bisschen ausüben. So, wir haben diesen Opern-Pop-Schiene genommen. Und erstmal waren wir ein bisschen so skeptisch, ob wir dann harmonieren werden, weil Paul hat eine sehr kräftige Bassstimme und ich habe eine ganz leichte, so luftige Popstimme. Ne? Und haben wir dann ein paar Lieder ausprobiert, kam super an und hat super auch angehört. Dann haben wir die beim Konzerten ausprobiert und die Leute fanden das toll. Und dann 2,5 Jahre später, dann haben wir das Album Two Ways.
Und Two Ways heißt ihr zusammen.
Two Ways, so zwei Richtungen. Ne? Mhm. Und es ist Zeit, 1.12. auf dem Markt. Und es ist die Lieder, was wir ausgesucht haben, sind nicht nur gecoverte Songs, die Leute kennen, wie von Richard Marx oder Queen oder Elton John oder Bee Gees. Wir haben auch selbst komponierte Songs und wir haben zwei coole Jungs aus Berlin, The Snoopy Lads, die haben auch zwei Songs für uns geschrieben. Wir haben mit denen zusammen gesessen und das alles zusammen gemacht. Mhm. Ne? Und das Album ist einfach eine Geschichte von uns. Es ist unser Leben so kompakt.
Wie euer Leben? Ihr singt euer Leben?
Sozusagen, wenn man die Texte anhört, irgendwann in unserem Leben hat das genau hingepasst. Ob das traurig ist, paar Songs sind ein bisschen traurig, paar Songs sind ein bisschen Uptempo, mhm. paar Songs sind ein bisschen mit Jazz angehaucht und so. Und es erzählt unser Leben durch Musik. Und das finde ich schön.
Und wie ist es mit deinem Ehemann zu arbeiten?
Schrecklich.
Schrecklich.
Nee, das ist toll. Es ist wirklich toll. Aber ich sag dir eins, man merkt, wer die Hose anhat. Wenn man im Studio ist, ich komme nicht zu Wort.
Und wer hat sie an?
Paul.
Paul, wirklich?
Ja, weil er ist auch Gesangslehrer, ne? Muss man auch nicht vergessen. So, er hat auf jeden Fall eine Ahnung davon.
Oh.
Und er sagt mir, jedes Mal, wenn ich irgendwas schief gesungen hat oder ob das nicht schön geklungen hat, wie sagt man das?
Ja, geklungen. Wenn es schlecht geklungen hat, ja.
Ja, und ich höre, ja, kaum zu glauben, aber ich höre ihm zu.
Das erstaunt mich wirklich, weil deine besten Freunde, die ja immer nur toll über dich reden, sagen zum Beispiel auch über dich, dass du ganz schlecht einstecken und verlieren kannst. Also, dass du jemand bist beim Spielen.
Oh, furchtbar. Ja,
wenn du verlierst, drehst du komplett durch, wirst richtig wütend,
ja.
Bist sogar jemand, der...
Und sag ihm, es ist alles gefaked, es kann nicht sein, dass ich nicht gewonnen habe. Oh, ich bin so schlimm. Auch wenn ich in solche Shows eingeladen werde, wie The Quiz Show oder irgendwas, die Quiz schon, ne? Wenn ich nicht gewinnen kann, das ist so schlimm, aber man merkt das nicht, ich weiß nicht, so mein Ehrgeiz, ne? Es kommt immer sofort raus und ich bin so ein gut gelaunter Mensch, aber da so ein Monster.
Aber du bist sogar bereit, andere zu betrügen und deinen Sieg nur vorzutäuschen.
Ja?
Das habe ich auch gehört. Dass du dann ihre Spielsteine nimmst, heimlich, wenn du glaubst, niemand guckt hin und feierst dich als Sieger, obwohl du weißt, es ist nicht so. Was bist du für ein böser Mensch? Aber von Paul lässt du dir im Studio sagen, wie du sein sollst, ja?
Ja, das ist eigentlich, ich höre Paul eigentlich viel zu, ne? Weil er ist ein vernünftiger Typ und was er sagt, normalerweise stimmt.
Okay, gut.
Und er ist wirklich das Gegenteil von mir, der ist sehr ruhig und der gibt mir das, was ich brauche.
Wir sind am Ende.
Wir sind am Ende, aber wir hören auf bestimmt einen Song aus unserer Album.
Ja, und zwar hören wir Don Giovanni.
Don Giovanni.
Wir können noch mal, du kannst noch mal sagen, wie die Band heißt und wie das Album heißt vor allen Dingen. Heißt es auch Two Ways, das Album?
Ja, das Album heißt Two Ways. Es ist Zeit 1.12. auf dem Markt und es ist wirklich eine Opern-Pop-Mischung. So, wenn die Leute ein bisschen von beide haben möchten, dann haben die das perfekt mit unserer Album.
Gut, und wir verlosen zudem auch drei dieser
wir
Alben.
Wir verlosen! Ich liebe das, wenn man was gewinnen kann. Kann ich die auch gewinnen? Ohne die habe ich hier. Was verlosen wir? Oh, unsere Alben!
Und die Quizfrage ist folgende: drei.
Drei.
Am 9. Am 9. Juli
ja.
Ist dein Geburtstag.
Ja.
Und das ist der Tag 1989 am 9. Juli wurde es kurz schwarz über England wurden kurz schwarz an dem Tag 1989 für die Engländer, denn
wir verloren haben, ne?
ihr habt doppelt verloren
sogar beim Fußball, ich war noch nicht geboren.
Ich dachte jetzt eigentlich an Wimbledon,
Wimbledon.
Steffi Graf und Boris Becker haben gewonnen, aber jetzt sind wir voll erstens über die Zeit
nicht
und zweitens habe ich jetzt
74
auch, nein 89
oh 89 hast du gesagt.
Jetzt brauchen wir eine neue Frage.
Oh, habe ich jetzt gerade gesagt? Oh, okay, noch eine neue Frage.
Du hast die Lösung auch gesagt.
Was war die Lösung?
Was war denn die Frage?
Ich weiß noch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Gut, dann nochmal neu. Wie heißt die Bed and Breakfast Pension, die Paul mit dir zusammen manchmal führt in der Nähe von Oxford?
Und Antwort kann man auf meiner Homepage finden.
Abgefahren.
www.ross-anthony.com.
Super, die richtige Lösung schicken Sie an hörbar@radio1.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Freude mit Don Giovanni.
Guck mal, der Gewinner kriegt einen Abend umsonst. Das ist toll, ne?
Two ways, dreimal sogar.
Dreimal. Hören Sie das, liebe Zuhörer.